47, der Podcast für Männer im mittleren Alter.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des 47 Podcast. Heute habe ich einen wirklich spannenden Gast, da habe ich eine ganze Weile gebraucht, bis ich ihn endlich kontaktiert habe. Sven Maas in der Leitung und du bist Zen-Coach und mir aus Leipzig zugeschaltet. Sven, hallo und erklär doch mal, was ist ein Zen-Coach?
Hallo Peter, also ich freue mich, dass sich unsere Wege jetzt so gekreuzt haben, dass wir jetzt hier diesen schönen Podcast aufzeichnen können. Ich bin in Leipzig, das ist richtig. Ich bin gebürtiger Dresdner und lebe jetzt so seit 10 Jahren sind es jetzt, bin ich in Leipzig im Süden. Und der Zen-Coach, was macht der Zen-Coach? Der versucht vielleicht bei den Leuten, die das verloren haben, ein bisschen mehr Zen in das Leben reinzubringen. Das bedeutet Entschleunigen, das bedeutet Achtsamkeit und vielleicht dadurch mehr Gelassenheit und mehr Kraft und Ruhe, manchmal auch Kreativität zu finden. Ja, und das Coaching kann man wunderbar anwenden bei Führungskräften. Ich habe da aber eine ganz breite Palette an Klienten und Klientinnen. Vor Corona auch vielen Unternehmen, da hat Corona viel verändert. Aber das sind die Hauptthemen. Achtsamkeit, Aufmerksamkeit, Entschleunigen und vielleicht auch ein Perspektivwechsel, den viele Leute brauchen. Aus mentaler, gesundheitlicher Sicht und manchmal auch aus physischer, gesundheitlicher Sicht. Weil alle zu viel machen, zu viel wollen.
Wir sind schon schon mittendrin. Ich gehe mal direkt rein. Zen, das habe ich. Ich habe es jetzt nicht vorher nachgeguckt. Woher kommt das? Ist das eine Religion oder ist das eine Philosophie? Ich erinnere mich, dass ich in der Jugendzeit übrigens, das finde ich total lustig, hatte man mir das empfohlen, das Buch Zen oder die Kunst, ein Motorrad zu reparieren.
Ja.
Und da bin ich in voller Motorradkluft in die Buchhandlung rein und die Buchhändlerin hat mich von oben bis oben gemustert und gesagt, damit kann man aber kein Motorrad reparieren. Und ich habe das Buch aber trotzdem gekauft. Aber magst du mal uns erstmal da reinholen?
Also der Hintergrund, warum ich da überhaupt ein Coaching anbiete, ist jetzt natürlich ein bisschen tiefer gehender. Also ich habe während meines Philosophiestudiums in Dresden mich angefangen, für Meditation und für Yoga zu interessieren. Und über die ersten Yoga-Texte, die ich da studiert habe, da wurde drin gesprochen, dass es möglich ist, etwas über sich selber zu erfahren, indem man sich in die Stille begibt und quasi lauscht. Also, über die indische Philosophie, über die yogische Philosophie habe ich gesehen, dass es Spiritualität gibt. Also ich male und zeichne seit meinem 15. Lebensjahr aktiv und habe Ausstellungen gemacht und ich hatte immer diesen Zugang zu diesem Meditativen durch das Malen. Weil wenn ich da richtig reingekommen bin, heute nennt man das Flow Experience, gab es eben diese Zustände, wo das Denken nicht mehr im Vordergrund war. Man war im Handeln. Und das hat sich sehr befreiend und angenehm angefühlt. Und über das Indische habe ich gemerkt, es gibt Texte, die darüber sprechen, dass man das aktiv üben kann. Wir nennen das Meditation heute. Und darüber habe ich dann, weil mich das mehr und mehr interessiert hat, nicht die Körperübung und ob ich meine Beine hinter den Kopf bekommen kann, das ist so das Bild, was viele Leute vom Yoga haben, bin ich dem Zen-Buddhismus begegnet. Und der Zen-Buddhismus ist innerhalb des Buddhismus eine ganz spezielle Art, Buddhismus zu praktizieren, der sich ganz sehr, 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 sehr auf den meditativen Aspekt konzentriert. Nicht auf das Studieren von Texten, nicht Wissen, der Buddha hat dort das gesagt und das gesagt, sondern ganz, ganz stark praxisbezogen.
Bist du für dich würdest du von dir sagen, du bist ein religiöser Mensch?
Ja, das ist ein schwieriger Begriff. Ich bin ein spiritueller Mensch. Ich würde mich nicht als religiös bezeichnen. Das schönste Zitat zu diesem komplexen Feld, was ist Religion, was ist Wissenschaft und was ist Spiritualität, kam von Thomas Metzinger, sehr anerkannter deutscher Philosoph, der auch seit 40 Jahren meditiert und der hat diesen schönen Satz gesagt, das Gegenteil von Religion ist nicht Wissenschaft, sondern Spiritualität. Das heißt, ich bin überhaupt nicht religiös groß geworden, auch nicht spirituell. Gar nicht. Gab es keine Einflüsse in meiner Familie. Mich hat immer interessiert, mich hat das Bewusstsein interessiert. Ich wollte wissen, Was guckt aus diesen Augen raus? Was ist das? Etwas hört diese Dinge, etwas fühlt, riecht, schmeckt und hat eine Erfahrung vom Leben. Wir nennen das Bewusstsein. Was ist das? Und irgendwann waren die philosophischen Erklärungen für mich nicht mehr genug. Und ich habe gemerkt, man kann sich das aus einer Innenperspektive erarbeiten. Und das ist Meditation. Das hat mich interessiert. Weil mich auch interessiert hat, was ist der Mensch? Warum tickt der so, wie der tickt? Warum gibt's Leiden? Warum machen wir die Erfahrung von Leid und Schmerz in unserem Leben? Das ist eigentlich so der Kernpunkt von allen indischen spirituellen Wegen. Die Ursachen von Leiden erkennen und dann Wege finden, sich davon zu befreien. Und das war meine Motivation. Und das ist Spiritualität. Da geht's nie um irgendwas anbeten oder irgendwas glauben, was man rational nicht erklären kann. Sondern Spiritualität ist ein Weg, wo ich praktisch übe, arbeite und erforsche.
Da war schon jetzt so super viel Spannendes wieder drin. Ich hatte schon die vorangegangene Folge, da hatte ich mal Momente, wo ich sprachlos war. Ich erinnere mich daran, das ist eine Anekdote von mir, wie ich mit dem ältesten Sohn auf einem großen Urlaub war, im Auto unterwegs, auf Campingplätzen und auf so einen Typen getroffen bin, der mir erzählte, ja, er versucht jeden Tag mindestens 10, 15 Minuten zu meditieren. Und ich weiß noch, also es ist 7, 8 Jahre her, dass ich damals total die Augen verleiht habe. Ich gesagt, was soll denn der Quatsch? Ne, warum macht man denn sowas? Und ja, inzwischen klar. Aber, also tatsächlich auch, also ich könnte häufiger meditieren, dass das Instrument benutze, auch über die Sachen, die ich an Seminaren und so weiter gemacht habe, bin ich da hingekommen. Aber was sagst du denn so Leuten, die sagen, hä, Meditation, wer braucht den Quatsch? Ist das nicht alberne Zeitverschwendung? Gerade Männer sagen doch sowas bestimmt ganz häufig, oder?
Ja, das kommt natürlich ganz drauf an, mit wem man spricht. Also ich habe ja auch Klienten, die damit kaum Berührung haben und die ich teilweise wirklich auch dazu bewegen kann. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz großer Vorteil, den ich mitbringe. Ich bin nie nur im Zen geschult über 20 Jahre und ein ordinierter Zen-Priester, sondern ich habe jetzt auch noch eine Ausbildung im Yoga gemacht, 4 Jahre lang und beim Berufsverband zertifiziert. Also ich habe da ganz viele Werkzeuge. Nicht nur die 20 Jahre Praxis, auch die Kunst, auch die Fotografie, wie ich Menschen versuche, in diesen Zustand reinzubringen, weil jeder kann das, jeder. Nur das Wording, wir müssen das versuchen, aus einer anderen Perspektive zu zeigen. So, es hat sich vielleicht ein gewisses Bild eingeschliffen in unserer Gesellschaft. Und jetzt ist das Bild nochmal verändert, weil viele Leute denken, Meditation ist nur dazu da, um zur Ruhe zu finden. Das macht man mit einer App. Natürlich nie, ist alles Quatsch. Das haben wir schon immer gemacht, das können wir auch immer. Nur wir haben vielleicht diese Worte dafür nie mehr. Ich gebe dir mal ein ganz einfaches Beispiel, wie ich das jemandem erkläre, was ich auch schon oft bei Team-Coachings und Firmen, wenn ich einen Talk, einen Impuls, wie nennt man das, Initiativ-Talk irgendwo gegeben habe, habe ich ganz oft dieses Beispiel verwendet. Ich hatte eine Großmutter, die ist fast 90 Jahre alt geworden, wir haben uns sehr gut verstanden. Meine Großmutter hat fast im Alleingang 8 Kinder großgezogen. Einer davon meine Mama. Und ich habe beobachtet und ich erinnere mich noch, ich habe ganz viel Zeit bei meiner Oma verbracht. Die hat in Mobschatz weit hinten Richtung Kossebaude auf dem Berg gelebt. Das war eine sehr, sehr schöne Zeit, weil es war so bäuerlich und Landleben. Und meine Oma hat ganz oft, wenn sie wirklich Zeit hatte für sich, hat sie sich natürlich in der obligatorischen Kittelschürze, hat sie sich draußen hingesetzt auf eine Bank. Aber Peter, die hatte keinen Rosenkranz, den sie da gebetet hat. Die hatte kein Buch in der Hand, die hatte auch nicht kein Smartphone in der Hand. Die hat einfach mit geradem Rücken aufrecht da gesessen, gelächelt und geguckt. Die hat geguckt. Die hat einfach in den Himmel reingeguckt, in genau das, was vor ihr passiert. Jahre später, sie ist schon eine alte Frau, lebt in der Nähe der Annenkirche damals, lebte und ich komme rein und da hatte sie ihre Balkontüren geöffnet, Licht, also wirklich ganz viel frische Luft und draußen waren diese Bäume und Vogelgezwitscher und sie hatte sich einen großen, bequemen Lehnstuhl genau in die Mitte vom Zimmer geruckt so dass sie da sich einfach hinsetzt und dann so durch das offene Fenster rausguckt. Ich sage so, Oma, was machst denn du hier? Und sie sagt so, nö, ich setze mich hier in den Sessel und gucke ich. Und ich sage so, was passiert da so in deinem Kopf? Und die so, na, nischt. Und ist so, du sitzt also da, beobachtest ganz aufmerksam, lauschst und atmest. Ja. Und ich so, Oma, das ist, was ich meine mit dem Meditieren, was ich mache. Ach so, ja, das muss doch jeder Mensch machen. Ich sag so, das wäre schön, Oma. Und ich sag so, warum sagst du, dass das jeder machen muss? Das sagt die wirklich, das muss man machen, um gesund zu bleiben. Und ich so, wow, Oma. Ja, die Leute machen das nie mehr, oder Sven? Ich so, nee. Ich sag so, ich gehe in den Park, die wirken alle so geschäftig. Dann sitzen die da mit ihrem Telefon, statt da zu sitzen und den Tag zu genießen. Meine Oma hat das getan, weil ihr klar war, dass dieses in die Stille kommen, dieses Innehalten, dieses Anhalten ganz wichtig ist für ihre mentale Gesundheit. Das ist ja intuitiv klar gewesen.
Wow, ich finde das eine sehr beeindruckende Geschichte. Ich denke auch wieder an mich selbst in früheren Jahren. Da habe ich es auch nie geschafft, in die Stille zu kommen. Wenn ich jetzt einen Zuhörer habe, der sagt, wie ich soll jetzt meditieren, das ist doch alles Murks und Quatsch. Und was bringt denn das, in die Stille zu gehen?
Was das bringt? Oh, ich sag da oft was ganz Schönes. Das hat einer Yoga-Kollegin mal sehr geholfen, die auch immer aktiv versuchte, in die Stille reinzugehen. Ja, und das ist, glaube ich, wirklich das große Hindernis und der Fehler, dass viele Leute heutzutage, die sich dem Thema widmen wollen, die strengen sich zu viel an, Peter. Das sage ich jetzt so leicht. Ich habe mich auch viele Jahre sehr, sehr angestrengt mit dem Meditieren, bis es irgendwann Klick macht und du merkst, es geht genau ums Gegenteil. Es geht darum, sich wirklich zu entspannen und dabei nicht einzuschlafen, sondern ganz im Gegenteil hochgradig wach zu sein. Das ist ein gleichzeitig tiefenentspannter, gleichzeitig hochaktiver Zustand. Und warum sollte das jemand machen? Weil sich in der Stille die Dinge oft von selbst sortieren. Ich sag da, und das habe ich der Yoga-Kollegin gesagt, lass mal die Stille ihre Arbeit machen. Deine Aufgabe ist nur, den Raum herzustellen, dass die Stille ihre Arbeit machen kann. Gehst du da mit oder ist das zu abstrakt?
Also ich muss zugeben, dass mich gerade beschäftigt, dass ich wirklich viele Mittel und Wege finde, es zu vermeiden, mich mit in diese Stille zu begeben. Wirklich ein hochgradiges, sehr komplexes System, Meditation zu vermeiden. Ich weiß, dass es mir gut tut und ich mache meistens geführte Meditationen, häufig aus dem Netz. Ich habe hier aber auch so einen ganzen Vorrat von Robert Beetz, wo ich einmal auf Seminar war. Und ich versuche das tatsächlich, man würde jetzt sagen, mein Ego versucht mich davon abzuhalten, zu tief einzusteigen.
Das mag so sein. Ne? Ja, das mag so sein. Warum ist das so? Ich beobachte das ja auch viel. Ne? Und ich habe aber auch über die Jahre schon auch viele Leute begleitet, die eine komplette Hürde da hatten und dann mit so einer großen Liebe und Leidenschaft praktizieren. Meistens ist es ein längerer Prozess. Man findet das vielleicht. Und wie gesagt, also ich versuche, wenn ich im Coaching arbeite, nicht als klassischer reiner Zen-Lehrer oder Yoga-Lehrer, dann versuche ich mit den Klientinnen und Klienten wirklich zu gucken, was ist da was? Ja? Und dann sozusagen zum Beispiel laufen. Viele Leute gehen laufen. Ich bin auch viele Jahre laufen gegangen. Jetzt kann ich dort aber vielleicht einen Perspektivwechsel herstellen, dass das Laufen wirklich mehr zu einer Meditation wird und nicht zu einem ständig auf die Uhr gucken, ständig den Puls checken, die Laktatwerte messen und hast du nie gesehen. Ne? Wir müssen aus diesem Erfolgs- und Leistungsding rauskommen. Das ist, was es sabotiert. Und das ist es, was vielen Leuten so schwer macht, diesen Schritt in diese Stille zu gehen, weil sich das unglaublich ungewohnt anfühlt. Und das zeigt ja eigentlich, wo die Gesellschaft steht. Wenn wir die ganze Zeit so am Rasen und am Rennen sind, verlieren wir die Fähigkeit, wirklich zu schauen, was jetzt ist. Und nichts anderes ist notwendig. Wenn du sehen willst, wo du stehst im Leben, halte an und schau und lausche hin. Fühl hin. Und das macht vielen Menschen, ich weiß, das Angst. So, dann ist die Frage, was ist das? Warum machen wir das? Warum vermeiden wir das? Was eigentlich das Natürlichste sein sollte, ne? Ein Mensch, der sich hinsetzt ohne Smartphone und einfach atmet.
Wir unterbrechen für Werbung.
47 gibt es auch in gedruckter Form. Auf 164 Seiten berichten wir in unserem hochwertigen Coffee Table Magazin über Männer im mittleren Alter. Selbstkritisch, bewegend und mit einer Prise Humor. Das Magazin kostet 20,47 Euro, die Auflage ist limitiert und ein guter Teil ist schon weg. Zu erhalten ist es ausschließlich im Shop auf 47.de/shop.
Das war die Werbung. Weiter mit 47, der Podcast.
Ich frage mal ganz egoistisch, wenn ich mich jetzt gleich aufs Sofa setze und atme, dann schießen mir 30 Millionen Gedanken durch den Kopf, was ich heute alles noch machen muss, wer noch auf eine Antwort auf meine E-Mails wartet, dass ich eigentlich gar keine Zeit habe, auf dem Sofa zu sitzen und nachzudenken, was mache ich dann?
Also das, manchmal kommen Leute zu mir, das ist mir auch schon oft bei den Workshops in den Firmen, die sagen dann, Sven, ich meditiere schon, aber ich glaube, ich bin da nicht gut drin. Weil ich kriege ja meine Gedanken gar nicht weg. Und dann kommt natürlich auch hier der erfahrene Meditationslehrer und sagt, wer hat dir denn irgendwann gesagt, dass du das wegkriegen sollst? Peter, es geht um einen Perspektivwechsel. Die Gedanken dürfen da sein. Nur der erste Schritt, den man macht, ist, und das, glaube ich, fällt uns so schwer, wir sind zu sehr im Kopf, wir sind nicht im Körper. Wenn du dann lernst, zum Beispiel wirklich, ich sage jetzt mal bewusst, korrekt zu meditieren, was macht die Atmung? Wie hält sich der Körper beim Meditieren? Und alles kann eine Meditation werden. Das Laufen, das Sitzen auf der Couch, das Liegen auf dem Boden, auf der Yogamatte. Aber der erste Schritt ist, um sozusagen aus diesem Gedankenkarussell auszusteigen, braucht es eine Verbindung mit der leiblichen Situation, mit dem Fühlen, mit dem Körper. Ja, und dann stell dir vor, du lernst zu beobachten, wie dein Atem fließt. Da hast du zu tun. Da bist du beschäftigt mit. Der Atem fließt. An der Nasenöffnung ist es vielleicht ein bisschen kühl. Dann spürst du, wie der Atem in die Nase eindringt. Und dann kannst du spüren, wie sich der Oberkörper bewegt und wie der Atem langsam runterfließt. Ich spüre meinen Atem bis in meinen Bauch rein. Ja? Ich atme immer in und aus dem Bauch heraus. Und wenn du das lernst, dann kann es sein, dass du irgendwann feststellst, dass du aktiv dich nicht mehr an dem Denken beteiligt hast. Das heißt nicht, dass es nicht da ist. Aber die Perspektive ist eine andere. Du lernst, das ganz ruhig geschehen zu lassen. Die Gedanken ziehen einfach wie Wolken.
Ich frage mal rein. Ich habe so viele Beispiele vom Kopf von Leuten, mit denen ich diskutiert habe über solche Themen. Da würde mich jetzt ein Kritiker fragen, und dann habe ich halt die Stille. Und was bringt mir das? Was verändert sich dann in meinem Leben?
Ich habe ehrlich gesagt noch niemanden getroffen, der, wenn er wirklich ehrlich mit mir war, mir erzählt hat, dass er das richtig, richtig gut findet. Von früh, von der Sekunde, von der er aufwacht, bis zu der Sekunde, wo er dann sozusagen in Schlaf fällt, das gut findet, im Kopf zu leben. Ich denke, das ist eine enorme Leidensquelle, weil niemand hat nur gute Gedanken. Das sind auch Gedanken von nicht genug sein. Das sind Gedanken, die aus der Vergangenheit, was vielleicht einen umtreibt. Dann sind es die Projektionen in die Zukunft, die noch gar nicht hier ist. Ängste, Sorgen. Ne? Gerade jetzt, schau dich um. Ne? Du redest bestimmt genau mit so vielen Menschen wie ich, wie viele Sorgen, wie viele Ängste bei den Leuten da sind. Wo kommen die her? Ja, von einem Mangel an Bewusstseinskultur. Wir lernen es leider nicht, wie wir mit unseren Geistesinhalten umgehen. Das wird uns nie beigebracht in der Schule. Es wäre aber wichtig, wie wir uns verhalten zu unserem Denken. Wir verhalten uns ja auch zu unserer Nahrung. Das ist alles Energie. Wir verhalten uns zu, wir wollen uns nachhaltig kleiden, wir wollen nachhaltig mit dem Auto rumfahren. Viele Menschen machen aktuell sehr, sehr viel für ihren Körper. Nahrungsergänzungsmittel, gute Ernährung, Sport. All diese Dinge machen wir. Aber was ist mit der Bewusstseinskultur? Das ist ein Begriff von Thomas Metzinger. Was unsere mentale Hygiene angeht. Auch unsere spirituelle Hygiene.
Ich freue mich gerade wirklich sehr, weil ich glaube, wir setzen so einen Punkt für Leute, die halt wirklich noch weit weg von irgendwie so einem, weit weg von der Tatsache sind, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem, was man denkt und dem, was man eigentlich ist.
Ja, Peter, absolut. Das ist, wenn ich da kurz reinkrätschen darf, weil das ist so ein wichtiger Punkt. Wie viele Freunde, die auch schon spirituell gearbeitet haben, ein sehr guter Freund von mir, Kung-Fu-Meister, Tai-Chi-Meister, Der hat mich wirklich mit großen Augen und offenem Mund angeguckt, als ich in einem privaten Spaziergang und langen Gespräch ihn angucke und ich diesen Punkt plötzlich für ihn klar mache. Und er setzt sich dann, wir haben dann meditiert und er so, Sven, danke, Mann. Und ich so, was denn? Und er so, wow, warum? Ich sag so, ja, das ist Zen, Mann. Das ist Zen-Buddhismus und das ist auch, was der Yoga unterrichtet. All diese Richtungen, die sich wirklich auf die Wahrheit konzentrieren. Was ist wirklich wahr? Wie funktioniert Bewusstsein? Das ist der Punkt, den die machen. Es gibt eine Technologie, die du anwenden kannst, wodurch du eine Erfahrung machen kannst, die dir zeigt, du bist nicht die Gedanken.
Sehr cool. Ich hab dazu auch mal im Laufe meiner Seminarreise und so den Tipp bekommen, mach mal Folgendes, schreib mal eine Woche lang oder 10 Tage lang jeden Morgen auf die ersten Gedanken, die du hast, wenn du aufwachst. Dann merkt man erstmal, was für eine Maschine da losrennt mit Bewertungen, Selbstverurteilungen, mit Kritikpunkten, mit Ängsten und Sorgen und so weiter. Und das kann einem schon ganz schön die Lebensqualität versauen, sag ich mal, als Impuls nach außen.
Ja, finde ich absolut, ja. Und das ist auch der Grund, weil das bei mir so war, Peter, bin ich ja so intensiv in das Zen reingegangen. Da war ich ein junger Mann. Und da habe ich wirklich aktiv in mir drin entschieden, ich werde so nicht leben wollen. Nee, das fällt aus. Ich gehe dem auf den Grund. Und mein erster Schritt war sozusagen die Philosophie. Dann habe ich gemerkt, ja, also durch noch mehr Denken werde ich das auch nicht los oder komme sozusagen zur Wurzel dieses Problems. Das löst du nur mit Spiritualität. Und dann habe ich mich da richtig reingehangen. Und etliche Retreats gesessen. Die Retreats wurden immer länger. Irgendwann saß ich dann 3 Monate im Schweigen im Kloster in Südkorea. Ja, und wenn du so viel Zeit hast, dir deine Gedanken anzugucken, dann lernt man schon das eine oder andere über das Bewusstsein und wie das funktioniert, ja.
Ich hatte mal einen Podcast-Gast, der hat erzählt, er war mal auch, glaube ich, mehrere Wochen im Schweigekloster oder vielleicht auch nur eine Woche und sagte, das war schrecklich, das würde ich jedem mal empfehlen.
So, ja, und das ist eine sehr ernüchternde Erfahrung.
Ich schreibe mir hier die ganze Zeit ja immer schon so Begriffe mit. Ich habe eine Frage, du hast das vorhin, glaube ich, mal angedeutet. Warum gibt es deiner Meinung nach Leid und Schmerz im Leben? Also, oder ich gehe noch einen Schritt weiter, wir haben das neulich hier, meine Liebste und ich haben es diskutiert. Warum gibt es überhaupt noch Krieg? Also, was ist deine Erklärung dafür, dass es diese Dinge gibt, Leid und Schmerz und Krieg?
Weil wir was wollen. Das ist die angens einfachste Erklärung. Wir wollen etwas. Es gibt dieses, jeder hat das. Ich hatte gestern wieder so eine Diskussion mit einem Freund darüber und der erklärt sich dann, und das ist sozusagen auch, wie der klassische Zen-Buddhismus unterrichtet oder der Buddha selbst. Ja, was hat der Buddha dazu gesagt? Ich kann es nicht besser formulieren. Er hat gesagt, es gibt 3 Grundübel. Gier, Ärger und Ignoranz. Das ist klassisches buddhistisches Teaching. Gier, Ärger und Ignoranz. Diese 3 Dinge sind in der Welt. Warum sind die in der Welt? Weil wir genau diese Arbeit nicht machen, von der wir beide gerade gesprochen haben. Still werden, hinschauen, wirklich mal mutig erforschen. Was bin ich denn? Bin ich dieser Körper? Nee, kann nicht sein. Alle 7 Jahre ist jede Zelle ersetzt in diesem Körper. Bin ich das Sven? Ja, das ist ein Name, den hat mir meine Mutter gegeben. Bin ich Mu Bull? Das ist ein buddhistischer Name, den ich bekommen habe. Oder bin ich der Junge, der mit einer Kamera mit 6 Jahren im Hof in Dresden steht? Das ist eine Fotografie, die in meiner Küche hängt. Wo ist denn der? Bin ich das noch? Das sind die Fragen. Und wenn wir das nicht anschauen, und wir haben, wie gesagt, keine Kultur, wir haben keine in unserer Kultur, deswegen gehen ja so viele Leute wie ich nach Asien oder wenden sich an die sozusagen an diese Philosophie, an die östliche Philosophie, weil wir hier keine Antwort auf diese Fragen bekommen und keine Werkzeuge. Aber wenn das nicht geklärt ist, setzt sich dieser Leidensweg in Gang. Ich will das, ich bin das, ich soll das, ich muss das. Und dann rennen wir rum, rennen wir durch dieses Leben und machen und tun und sind enttäuscht und dann sind wir wieder fröhlich. Aber wir gucken nie hin, was sich da eigentlich bewegt. Was ist denn dieses Ich? Wer bin ich? Ja? Sich diese Frage zu stellen und da einen Perspektivwechsel zu erleben, dass ich nicht meine Gedanken bin, Das ist der Anfang von Frieden.
Wenn jemand, also du erzählst ja, du machst Coaching, was für Klienten kommen denn da zu dir? Was sind das denn? Haben die Probleme und sind das eher Männer oder Frauen? Was sind das für Leute?
In letzter Zeit sind es mehr Männer. Der Großteil, das sind unterschiedliche Themen, aber der Großteil, es ist schon eine enorme Stressbelastung da. Ich habe jetzt zum Beispiel, ja, das ist eine längere Begleitung gewesen. Ich habe zwei Manager begleitet, einen CTO und einen CEO. Und da war der Auftrag sehr, sehr klar. Das waren wir nennen das High Performer, ne? 60, 80, 100 Stunden Woche, Startup, beide Anfang 40. Millionen Kapital in der Hinterhand, Automobilindustrie, Robotik, ganz große Innovation, enormer Stress. Und die Leute merken, dass es an die Gesundheit geht. Und dass es zu viel ist. Und ihnen fehlen die Mittel und die Perspektive, wo sie überhaupt anfangen sollen, sich um sich zu kümmern. Und da komme ich ins Spiel. Und dann setzen wir uns hin oder wir gehen oder ich arbeite dann sozusagen mit denen auch an einer Struktur. Ich bringe denen Dinge bei, finde Wege, dass sie sich wieder finden und sammeln. Weil nur aus der Sammlung heraus entsteht auch wieder ein Ort der Kraft und der Klarheit. Wenn ich nur die ganze Zeit am Feuer löschen bin, brenne ich ja immer mehr aus. Also ich kann es kurz machen und sagen, oft ist es sozusagen eine Burnout-Prävention. Das ist ein Thema. Kann auch die Burnout, wenn der schon passiert ist, arbeite ich mit Leuten, um die wieder zu stabilisieren und den versuchen, mit denen eine neue Perspektive auf das Leben zu bringen. Ja, manchmal sind das auch Menschen, die wollen wirklich, die wissen, dass das gut für sie wäre, wenn sie mal anfangen, etwas mehr Spiritualität in ihr Leben zu bringen. Das bedeutet eben nicht, dass ich mir die teuerste Yogamatte kaufe und die in mein Wohnzimmer lege und dann bin ich spirituell. So ein Quatsch, ne? Sondern wirklich, wo geht diese Arbeit los? Und dann steige ich in diesen Prozess mit denen ein. Und die letzten beiden, die ich da sozusagen begleitet habe, die haben dann nach einem Jahr die Firma für eine enorme Summe, also die werden beide in ihrem Leben nie wieder arbeiten gehen, verkauft. Und dann hatte ich die besondere Situation, dass ich die sozusagen, man nennt das bei diesem Offboarding, habe ich die begleitet. Und dann hatte ich einen neuen Auftrag von ihnen, dass ich sozusagen jetzt zwei Menschen helfe, die einen Großteil ihres Lebens krass gearbeitet haben, diese Transformation zu schaffen. Was mache ich jetzt? Ich muss ja jetzt nicht, was ist jetzt mit meinem Leben? Also ja, das ist super schöner Auftrag und super, so, das ist ein sehr spezielles Feld, ne, also das, Trauerarbeit zum Beispiel. Menschen merken, dass sie irgendwie im Bewusstsein, es gibt keine psychische Erkrankung, es gibt vielleicht eine Form von Instabilität und sie, meistens sind das Leute, die eben auch spirituell interessiert sind, die dann mit mir arbeiten wollen.
Gibt es aus deiner Perspektive, gucken Männer und Frauen unterschiedlich auf diese Themen, auf Spiritualität, auf Stille, auf auch Leid im Leben?
Ich würde sagen, aus meiner Erfahrung ja. Ja, die weiblichen Lebewesen auf unserem Planeten, die menschlichen weiblichen Lebewesen, sind einfach durch ihre Biologie, die Tatsache, dass sie Kinder bekommen können, auf eine andere Art und Weise ganz konkret auch mit physischen und mentalen Schmerzen konfrontiert als der Mann. Und ich würde sagen, dass in einer Frau, wo diese Mutterschaft angelegt ist, schon auch eine andere Form da ist, wirklich zu fühlen. Frauen sind fühlende Wesen, Männer sind mehr rationale, denkende Wesen. Und zu viel Emotion kann natürlich auch ein Hindernis werden in der Spiritualität, ne? Es geht darum, alles loszulassen, das Denken, das Fühlen und das alles in Balance zu bringen. Aber ja, ich denke, Frauen haben einen natürlicheren Zugang zu Spiritualität und bei Männern ist es so, wenn sie den einmal finden, bleiben sie, glaube ich, auch, gehen sie da sehr kriegerisch ran. Das kann auch von Vorteil sein, nie immer, aber sozusagen, sie sind dann eben vielleicht nicht so von Emotionen, sondern können da sehr rational rangehen, was auch wieder gut ist. Aber ja, ich denke, Frauen haben intuitiv einen anderen Zugang zu diesen Dingen, einfach von ihrer Biologie und auch von ihrer spirituellen Kultiviertheit. Ne?
Also, mega
die Mutterschaft
spannend.
Ist ja, ja, naja, die Mutterschaft ist ja, überleg mal, was da passiert. Ich bin ein Teil mal gewesen vom Körper meiner Mutter. Und was die Mutterschaft da schon für spirituelle Fragen aufwirft, die jede Frau für sich beantworten muss. Wer bin ich denn jetzt? Das Kind war doch gerade noch in mir. Das ist doch, warte mal, ist doch Teil von meinem Körper. Nee, jetzt ist es eigenständig. Nee, jetzt geht's in die Schule. Nee, jetzt willst du studieren. Krass, ne?
Ja, da können wir Männer wahrscheinlich nur ahnen, was das bedeutet. Das ist auch nochmal
ja,
eine super
Frage. Ja, das können wir nur ahnen. Deswegen ist es ja so hilfreich, wenn Mann und Frau sich treffen und sich lieben und voneinander lernen, weil dieser Austausch da stattfindet, von Energie auch.
Alter, schön. Sven, wir kommen zum Ende. Ich habe noch eine letzte Frage, so vielleicht so als Pro-Tipp für jene, die jetzt zugehört haben und gesagt haben, aha, spannend, ich sollte mich mal mit dem Thema Stille und Meditation vielleicht auseinandersetzen. Hast du so einen Einsteiger-Tipp? Womit fange ich an? Was sollen, also explizit die Männer, die hier zuhören oder die Frauen, die sie ihren Männern dann erzählen? Weil das ist so eine 47-Erfahrung, dass die Frauen ganz häufig die Männer auch so ein bisschen schubsen, habe ich jetzt gelernt. Aber hast du so einen Pro-Tipp?
Was du meinst, was wirklich jeder in Eigenregie erstmal für sich so versuchen kann, ja.
Jemand, der so wirklich noch, also mir begegnen wahnsinnig viel unbewusste Menschen, ne? Also die einfach laufen wie eine Maschine, die noch nicht an, dass sie aufs Burnout zurennen und die sich aber vielleicht auch schon mal so Gedanken machen, dass sie vielleicht was verändern sollten. Und wenn ich mich dieser Stille nähern will, wo fange ich an?
Ja, vielleicht wirklich mal schauen, was es in deinem Leben gibt, was dich an diesen Punkt bringen kann. Und mutig sein. Es braucht Mut. Es braucht Mut, sich dem auszusetzen, sich in eine Situation zu bringen, wo ich das Telefon weglege, wo ich die Hände in den Schoß lege, wo ich nicht rumzappel und einfach schaue oder ich schließe die Augen und bleibe nur bei meinem Atem. Aber das ist der natürliche Einstieg. Hör mal auf, was zu machen. Hör mal, lass das Karussell sich mal drehen. Schau dir an, wie sich's dreht. Schau dir das an. Ja, das kannst du im Liegen machen, du kannst dich hinlegen. Vielleicht nicht ins Bett, weil das zu bequem ist, vielleicht auf eine Decke, auf dem Boden, auf eine Yogamatte. Breite die Arme aus und lass einfach mal alles wirklich los. Schau, was da passiert und mach das öfter. Oder geh in den Park, setz dich dort auf die Bank und bleib da mal wirklich sitzen für eine Viertelstunde. Ja, wenn du einen Schritt weiter gehen willst, stell dir eine große Frage. Aber versuch nie eine Antwort zu finden, sondern stell dir wirklich mal innerlich die Frage, was ist dieses Leben? Und jetzt lass die Stille die Arbeit tun.
So, du hast festgelegt, ich verbringe meine Mittagspause im Park heute, weil ich mich hier auf dem Boden lege. Dann ist der Computer und die Arbeit so nah. Lieber Sven, mal ganz herzlichen Dank für diese Einblicke in deine Arbeit als Zen-Coach. Man findet dich im Internet, ich verlinke dich in den Shownotes.
Danke,
danke für deine Zeit und die Antworten.
Danke, Peter. Danke für die Einladung. Hat mich sehr gefreut.
Das war 47, der Podcast. Eine Produktion des Stavovi Verlag.